Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
In unserem jüdischen Kalender haben wir heuer ein Schaltjahr und da wird gleich ein ganzer Monat sozusagen wiederholt. Und so ist am letzten Sonntag mit dem Sonnenuntergang der Adar Aleph gegangen, also der Adar A oder der Adar 1. Und es hat gleichzeitig der Adar Bet begonnen, also der Adar B oder Adar 2. Deswegen haben wir heute den 5. Adar Bet 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Shalom, Shalom! Alle Jahre wieder laden unsere Zentralwohlfahrtsstelle und der Zentralrat nach Berlin ein zum jüdischen Jugendkongress. Und so haben sich Anfang März in Berlin mehr als 400 junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 35 Jahren getroffen. Junge Erwachsene aus jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland. Das Thema des jüdischen Jugendkongresses heuer: You make the difference. Wir wissen ja alle, seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas-Terroristen in Israel, ist alles irgendwie anders. Auch wenn das Motto der Veranstaltung »You make the difference« durchaus aufmunternd gemeint war, gerade diese Difference, diese Unterschiedlichkeit, diese Verschiedenheit und ein um sich greifendes Fremdheitsgefühl haben die Stimmung geprägt auf dem größten deutschen Treffen junger Juden hier bei uns in Deutschland. »You make the difference«. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatt über den diesjährigen jüdischen Jugendkongress in Berlin.
Man hat jahrelang gesagt, ja, diese Generation, TikTok, Schmicktok, bin ich hier, wenn ich sie alle ansehe, weiß ich, was für eine starke Energie, Motivation diese Generation hat. Ich bin sehr, sehr stolz darauf.
Der Botschafter des Staates Israel in Deutschland, Ron Prosor, will jungen Jüdinnen und Juden Mut machen. Sie seien eine Generation, auf die sich die Älteren verlassen könnten. Seit dem 7. Oktober, dem Tag des Überfalls von Hamas-Terroristen auf Israel, sei das klar. Junge israelische Soldaten und Reservisten seien sofort nach Hause zurückgekehrt.
Aus Indien, aus Goa, Südamerika, alle kehren zurück nach Hause. Und warum? Weil für sie ist es ganz klar, dass sie zurückkommen, um das einzige jüdische Staat zu verteidigen.
Juden haben ein lebenslanges Aufenthaltsrecht in Israel. Das ist für alle Juden weltweit eine Art Überlebensgarantie.
Israel ist der sichere Hafen. Israel ist dieser Sicherheitsanker, den man hat. Das ist wie der Notgroschen, den man im Einstecken hat. Ohne Israel gibt es kein Uns. Also wenn Israel jetzt verschwindet, verschwinden wir zwangsläufig mit.
Sagt Boris Karasik, 25 Jahre alt. Israel ist das einzige Land, wohin Juden immer fliehen könnten. Obwohl seit dem Überfall der Hamas auf Israel sei auch diese Sicherheit fragil geworden und trage zur Verunsicherung bei. Jakob Horowitz, 24 Jahre alt, aus Düsseldorf.
Ich selber nach dem 7. Oktober hatte das Gefühl, okay, wo kann man überhaupt hingehen? Weil in Israel ist es auf einmal nicht sonderlich sicher und überall im Ausland. Ich hatte eine Freundin, die mir gesagt hat, ein paar Wochen später, ah ja, meine Familie möchte wegziehen und die Koffer packen und weg. Und ich habe sie dann gefragt, wo, und sie hat gesagt, wir wissen es nicht.
Dass Israel grundsätzlich die Heimat für alle Juden sein kann, sei allen auf dem Jugendkongress bewusst, sagt Maya Reusmann, 28 Jahre alte Studentin aus Darmstadt.
Wir haben das in unserer DNA, nach Israel zurückzugehen, um uns zu retten. Das ist in meiner Familie so. Mein Vater konnte in der Ukraine aufgrund von Antisemitismus einfach nicht studieren. Der ist geflohen. Meine Mutter, sie ist jüdisch und hat armenische Wurzeln. Die wurden massakriert in Aserbaidschan und sind geflohen nach Israel. Es gibt hier Menschen, die haben sephardischen Mizrahi-Hintergrund. Die wurden aus Irak, Iran und Marokko vertrieben. Das heißt, alle, die in Israel leben und jüdisch sind, haben Vertreibungs- und Rettungsgeschichte.
Schon viele Freunde hätten Aliyah gemacht, seien also nach Israel ausgewandert. Doch das könne nicht die Lösung sein, wenn das nun alle machten. Es brauche für ein starkes Israel ein starkes Judentum im Rest der Welt. Jakob Horowitz ist im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, JSUD, aktiv.
Wir brauchen Israel, aber Israel braucht auch die Diaspora. Weil jüdische Menschen in Deutschland, in Europa, weltweit haben wirklich in den letzten Monaten für Israel sich eingesetzt.
Nur sei die Bedrückung der Juden in Deutschland noch nie so groß gewesen seit dem 7. Oktober, sagt Horowitz. Man erlebe die größte Welle an Judenhass seit dem Ende des Nationalsozialismus.
Bundesweit sieht es sehr schlecht aus. Also in den letzten Monaten reden wir von pro-palästinensischen Demos, die antisemitische Slogans auf Campi austragen, zu jüdischen Studierenden, die von Kommilitonen bedroht werden, für auch jüdische Studis, die sich nicht auf den Campus trauen. Und das ist ein Zustand, der unerträglich ist.
Es gibt Schwarz-Weiß und es gibt kein Grau, es gibt keine Stufen dazwischen. Das böse Israel greift jetzt Gaza an und die sind jetzt alle Mörder und Terroristen und was weiß ich was. Also das habe ich auch schon zu hören bekommen, so der 7. Oktober. Pff, okay, die 1000 Leute, die da gestorben sind, schau dir Gaza an, 30.000. Will man jetzt Opfer gegen Opfer aufwiegen? Nicht. Am Ende des Tages ist, ich bin davon überzeugt, jeder Israeli und auch jeder von uns komplett für Frieden. Und auch keiner wünscht sich den Tod von irgendwelchen Palästinensern.
Ergänzt Boris Karasik, der in Heidelberg Geschichte und Politik auf Lehramt studiert. Es fange schon damit an, dass an den Schulen so gut wie nichts über den Staat Israel oder das Judentum gelehrt werde. So vermengten sich später an den Universitäten Unwissenheit mit Vorurteilen.
Wenn man sich den Unterrichtsstoff anschaut, der Cut ist bei 45. Alles, was positiv vorher in jüdischer Geschichte war, findet halt auch nicht statt. Könnte man ja auch über Hein reden zum Beispiel. Da gibt es nur die verstoßenen Juden, dann die ermordeten Juden und danach, oh, wir haben ja wieder Juden.
Dabei sei gerade Deutschland das Land, das nicht nur an der Seite Israels steht, sondern nach der Shoah seine historische Verantwortung gegenüber Juden immer wieder beteuert, sagt er. Juden lebten in Deutschland in einem eigenartigen Schwanken zwischen hierbleiben und weggehen.
Entweder ich gehe halt nach Israel und habe halt eine antisemitismusfreie Gesellschaft oder ich lebe halt in einer Gesellschaft, die latent antisemitisch ist. Ich lebe hier, Heimat, schwieriger Begriff.
Umso fataler sei, dass nun ausgerechnet dieses Deutschland nicht genügend Schutz biete, sagt Mascha Brosius, 28 Jahre alt, aus Köln.
Obwohl ich deutsch bin und hier geboren bin und einen deutschen Pass habe, bin trotzdem immer eine Fremde. Das stimmt, Deutschland ist das beste Land, aber das ist das Gruselige daran. Dass das ist das Beste, was wir kriegen können, ist das, was wir hier haben. Aber es passiert einfach nicht genug, weil wir trotzdem mit den Problemen konfrontiert sind. Und zwar nicht im politischen Sinne, sondern im Alltag. Und wenn das das Beste ist, was wir haben können, dann ist das beängstigend.
Der Jüdische Jugendkongress will Mut machen. Es geht darum, sich gegenseitig zu stärken. Viele leben hier selbstbewusst jüdisch, leiten etwa Jugendheime, sind aktiv in der Studierendenunion oder im Kunst- und Kulturbereich. Und sie haben nach dem 7. Oktober Demos und Aktionen gegen Judenhass mitorganisiert. Viele sagen, die Aliyah, die Ausreise nach Israel, sei für sie keine Option. Noch nicht. Noch versuchten sie, einen Platz in der deutschen Gesellschaft zu finden und sich einzubringen. Lehramtsstudent Boris Karasik.
Ich glaube, man darf trotzdem nicht aufhören zu versuchen, Brücken zu bauen. Wir wollen aktiv jüdisch leben. Wir wollen zeigen, dass auch wir hier hingehören und wir wollen hier leben. Selbst nach dem 7. Oktober darf man das nicht aufgeben.
Jüdisches Leben, jüdischer Glaube, immer freitags um kurz nach drei auf Bayern 2. Morgen Vormittag beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge oder Betstube bei der Schacharit lesen wir die letzten Verse unseres zweiten Buches Mose, also die letzten Verse des Buches Exodus oder, wie wir sagen, des Sefer Schmott, also des Buch der Namen. Heißt, morgen lesen wir aus unserer Tora den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 23 und dieser Wochenabschnitt, diese Parashat HaShavua, heißt Pekudei, Zählungen, Berechnungen oder Abrechnungen. Nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei und nach ihrem Auszug aus Ägypten ziehen unsere Vorfahren jetzt durch die Wüste. Da sie noch lange nicht in ihrem versprochenen Heimatland angekommen sind, ist ihr Heiligtum tragbar. Wir kennen das Wüstenheiligtum unserer Vorfahren als Stiftshütte, als Offenbarungszelt oder als Zelt der Begegnung, auf Hebräisch Ohel HaMoed. Oder wir sagen ganz einfach Wohnstätte, auf Hebräisch Mishkan. Eile Pekudei, das hier sind die Zählungen, HaMishkan zugunsten der Wohnstätte, Mishkan HaIdut, der Stätte der Bundesurkunde. Unser Wort zum Schabbat von unserem Radiorabbiner, von unserem Funkrebben Joel Berger.
Mit der Parashat Pekudeh endet unser zweites Buch Mose, endet der Sefer Shemot. Zunächst werden wir daran erinnert, dass am Bau der Stiftshütte das gesamte Volk beteiligt war. Vor allem bringt uns unser Wochenabschnitt erneut Bezalel nahe, den Baumeister der Stiftshütte und ihrer inneren Ausgestaltung. Wie haben wir gelesen? Gott sprach zu Moses: Siehe, ich habe Bezalel mit Namen ausgesucht. Ich habe ihn mit dem göttlichen Geist der Kunstfertigkeit, des Könnens und des Wissens in jeder Art von Handwerk ausgestattet. Und nun lesen wir, da die Stiftshütte als Heiligtum des ganzen Volkes fertig ist. Und Bezalel, der Sohn Uris, der Sohn Hurs, aus dem Stamm Juda, hatte alles gemacht, was der Herr dem Moses geboten hatte. Was will uns diese seltsame Aussage über Bezalel sagen? Bezalel hat alles gemacht, was der Herr dem Moses angewiesen hat. Vor über 900 Jahren lebt und wirkt unter anderem in Mainz und Worms Rabbiner Shlomo ben Yitzchak. Wir kennen ihn als Rashi. Er ist im Mittelalter eine unserer bedeutendsten Kommentatoren. Rashi weist uns darauf hin, dass der Herr dem Bezalel persönlich nichts aufgetragen hat. Bezalel hat viel mehr das angefertigt, was Gott dem Moses befohlen hatte. Denn Gott hat zu Moses gesagt: Geh zu Bezalel und sag ihm, er soll die Stiftshütte, die Lade und ihr Zubehör anfertigen. Und so geht Moses zu Bezalel, aber Moses kehrt die Reihenfolge um. Denn Moses weist den Bezalel an, zuerst die Kultgeräte zu machen und dann erst die Stiftshütte zu bauen. Bezalel aber widerspricht und sagt: Moses, mein Lehrer, es ist doch so, dass man zuerst ein Haus baut und sich dann um die Einrichtung kümmert. Wo soll ich denn diese Einrichtungsgegenstände hinstellen, die ich anfertigen werde? Vielleicht hat Gott zu dir gesagt: Baue zuerst die Stiftshütte und dann die Ausstattung. Und Moses erwidert Bezalel: Du musst wahrhaftig im Schatten Gottes gesessen haben, denn so hat es der Herr mir sicherlich befohlen. Im Schatten Gottes heißt auf Hebräisch Bezalel. Und eben dieses Bezalel klingt an im Namen Bezalel. Der Kommentar von Rashi lehrt uns viel über die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Gott gibt dem Moses Anweisungen für den Bau des Heiligtums des Mischkan. Und Moses gibt die Anweisung weiter an den talentierten Kunsthandwerker Bezalel. Bezalel aber ist kein bloßer Befehlsempfänger und nüchterner Ausführer, denn Bezalel denkt über seine Aufgabe kritisch, kreativ und tiefgründig nach. Und so schlägt er vor, dass das Behältnis vor dem Inhalt gebaut werden muss. Auffällig ist, wie respektvoll Bezalel seinem Lehrer und Meister Moses gegenüber auftritt. Anstatt übergriffig zu werden und zu knurren: Moses, du musst dich irren, sagt Bezalel ganz vorsichtig: Vielleicht hat Gott zu dir gesagt. Bezalel wählt also eine behutsame Ausdrucksweise, die Moses die Möglichkeit und den Raum gibt, sich ohne Gesichtsverlust zu korrigieren. Bezalel lehrt uns eine umsichtige und überlegte Art des Sprachgebrauchs. In diesem Sinne geht Bezalel über das bloße Befolgen von Anweisungen und über das Anerkennen von Autoritäten hinaus. Bezalel ist seinem Lehrer und seinem Handel vorausschauend und besonnen. Sicherlich ist es genau das, was ihn seines Namens würdig macht. Er schafft künstlerische Werte im Schatten Gottes, eben Bezalel. Diese Nähe zum Allmächtigen verleiht unserem meisterhaften Kunsthandwerker Bezalel die Fähigkeit und Ausdauer, die es braucht, um ein Heiligtum wie die Stiftshütte ins Leben zu rufen.
Bevor ich jetzt gleich Schascha sage, noch schnell unsere Lichtzündzeiten diesmal nehmen. Also, zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen heute angezündet haben. In Pilsen bis um 17.53 Uhr, in Salzburg bis um 17.55 Uhr und in Straubing sowie in Weiden bis um 17.57 Uhr. Wie gewohnt geht's jetzt heiter weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg sowie Hof 1759, Amberg Punkt 18 Uhr, München sowie Bayreuth 1801, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Bamberg 1803, Augsburg 1804, Ulm 1807, Würzburg 1808, Konstanz am Bodensee 1811 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 18.12 Uhr. Wir hören uns wieder, wann immer Sie wollen, im Internet, in unserem Podcast unter bayern2.de. Oder wir hören uns wieder hier im Radio am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 12. Adarbet 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag am 12. Adarbet eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Geht Shabbat Shalom, Mevorach, Shasha, am Israel Chai.